Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
Hallo Leute, sag ich mal. Wir sind jetzt hier bei der dritten Folge unseres Podcasts mittlerweile schon angekommen. Alleine ist schwer, weswegen wir wieder hier zu zweit sitzen. Das ist auf der einen Seite amerikanisch weiterhin unterwegs, der Jonas Tim.
Yes, hallo.
Hello, howdy. Und auf der anderen Seite bin ich das, Mats und dann auch Julian, damit wir den zweiten Namen auch bei mir erwähnt haben, der mal wieder in Dortmund sitzt, sich bequem gemacht hat mit dem Mikro auf dem Schoß und dem Laptop davor. Das so ist sieht die aktuelle Ausgangssituation.
So sieht es aus und so sieht es auch genauso bei mir aus übrigens. Ich habe das nicht ganz auf dem Schoß, weil mein Laptop sehr warm wird.
Ein bisschen älteres ja, Modell. Ich habe ihn auf dem Schoß, er wird auch sehr warm und das wird definitiv zum Problem. Das kann ich jetzt schon mal, garantieren. Da muss ich durch.
Schön, schön. Bist du fit?
Erstmal die wichtigste Frage. Ich leide für diesen Podcast. Entschuldigung, das wollte ich einmal noch unterbringen.
Okay, das war völlig irrelevant. Apropos Leiden, ja. Perfekte Überleitung. Du hast gelitten, bist du fit für Freitag?
Ich habe sehr gelitten. Ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Ich habe jetzt wieder ganz normal trainieren können. Habe so ein bisschen was schleppt man ja fast immer mit sich rum, ne? Das kennst du ja auch. Das kennen wahrscheinlich sehr viele, auch Hobbysportler, dass es keinen Tag gibt, an dem man sich so perfekt fühlt. Aber es geht. Ich kann Fußball spielen, ich kann trainieren und bin heiß drauf, dass es losgeht mit dem Pokal übermorgen.
Ja, das ist ja
nicht,
so die...
Aber nicht in Uerdingen, gegen Uerdingen nur. Wir spielen nicht in Uerdingen, was ich schade finde.
Spielt ihr Düsseldorf?
Wir spielen in Düsseldorf, genau. Die spielen im, wie heißt das Stadion eigentlich? Im Fortuna Dome.
Ja, nein, heißt es, ich weiß es gar nicht.
Das heißt auf keinen Fall Fortuna Dome. Ich spiele jetzt die erste Bildungslücke. Vor allem ein Erstligastadion, den Namen könnte man kennen. Aber wir wollen jetzt hier auch keine Werbung machen.
So ist es, deswegen nehmen wir die.
Falls es einen Sponsornamen hat.
Gab es nicht bei Pro Evolution Soccer oder sowas mal so komische Namen von den Stadien?
Ja, auf jeden Fall. Da waren ja auch die Mannschaften so komisch benannt. Was ja jetzt gerade auch wieder so ein Thema war.
Stimmt.
Im Zuge dessen, dass sie viele Lizenzen nicht mehr haben. Und dann, was hatten wir? Piemonte Calcio war, glaube ich, dann.
Sowas. Juve?
Juventus oder? Turin. Ja. Dann die Klassiker. Manchester Blue, Manchester Red.
Stimmt.
Was gab es denn da alles noch?
Es gab noch die Mailänder Teams. Die wurden immer... Wie hießen die denn nochmal?
Die Mailänder, boah, das müsstest du vielleicht googeln. Ich weiß noch, Merseyside Red und Merseyside Blue waren, glaube ich, noch Liverpool und Everton. Aber die Mailänder Teams, die habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Puh, ich weiß es auch nicht. Naja. Wie dem auch sei.
Vielleicht kommen wir da noch drauf. Den Namen, ich habe ihn jetzt gegoogelt, den erwähnen wir jetzt nicht vom Stadion. Das wäre nämlich eine Werbung. Und ich weiß nicht, ob ich dafür Werbung machen möchte. Da müsste ich mich nochmal genauer erkundigen, was das ist.
Okay, lass uns zurück zum DFB-Pokal kommen, oder?
Stimmt, bevor wir uns wieder völlig verirren. Ja genau, wir spielen auswärts in Uerdingen. Ich persönlich liebe den DFB-Pokal, ja, vor allem auch die ersten Runden.
Ja, tust du?
Ich liebe es wirklich, ja, weil man eben ins Stadion kommt oder... wie in dem Fall leider nicht, aber ganz oft in Stadien oder in Ecken Deutschlands kommt, in denen man vorher noch nie gespielt hat, in denen ich noch nie gespielt habe, gegen Gegner, gegen die man halt normalerweise nicht spielt und weil die Spiele halt immer einen ganz besonderen Reiz tatsächlich haben, weil du da reingehst als nicht nur hoher Favorit, sondern halt Haus hoher Favorit. Also alles andere als ein klarer Sieg wäre bei jedem Jahr eine Enttäuschung, wenn man jetzt, weiß ich nicht, letztes Jahr mit zum Beispiel mit Bayern gegen Drochtersen Asseln gespielt.
Stimmt.
Und uns da wirklich die Zähne ausgebissen und irgendwie erst nach 81 Minuten getroffen.
Aber ist es, ich dachte eher, dass es andersrum ist eigentlich, weil dadurch, dass du ja immer Favorit bist, oder warst du irgendwann mal nicht Favorit im DFB-Pokal? Nee, mit Amateuren hast du damals nie DFB-Pokal gespielt.
Oh, vielleicht ganz am Anfang zu der Dortmunder Zeit 2008, da haben wir gegen Bremen mal gespielt. Vielleicht so ein
okay,
Spiel,
aber ja, eigentlich, gut, aber
eigentlich
das
waren
war ja
fast
schon
immer Favorit.
Fortwährend im Wettbewerb.
Ja, nee, dann eigentlich immer Favorit, das muss man schon so klar sagen.
Ja, weil ich dachte mir eigentlich immer, weil ich meine, ich habe ein paar Mal DFB-Pokal mit Haching gespielt, ganz übrigens nebenbei, habe ich dir was voraus im DFB-Pokal.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Was du auch nie wieder einholen wirst. Ich habe nämlich aktiv auf dem Feld noch nie ein Spiel im DFB-Pokal verloren. Tatsächlich.
Wie viele Spiele hast du gemacht?
Ich hab zwei auf dem Feld bestritten.
Okay, pass auf. Das war einmal Freiburg, 3-2, ist das richtig?
Exakt.
Und das andere Spiel, der hatte so einen super Lauf, Ingolstadt.
Ingolstadt, auch erste Runde, genau. Also das erste war 2011, das zweite war 2014. Und 2011 danke nach wie vor an Erik Jendrisek, der eine 1-Million-prozentige Chance im Fünfer,
ich glaube, das erzählst du immer wieder,
Nachspielzeit vergeben hat. Naja, wie dem auch sei, genau, ich habe kein Spiel verloren auf dem Feld. Ich war noch mal im Kader gegen Leverkusen in einem Achtelfinale. Da war ich aber klinisch, glaube ich, schon, also meine Knie waren definitiv nicht bereit für den Leistungssport. Und da saß ich nur auf der Bank, also ich bin nicht eingewechselt worden. Da haben wir dann verloren. Also im Kader habe ich dann schon ein Spiel verloren. Das ist, glaube ich, die einzige fußballerische Statistik, in der ich eventuell gegen dich gewinnen könnte.
Nein, nein, da gibt es mit Sicherheit noch mehr, aber Glückwunsch dazu natürlich.
Danke.
Das ist ja eine absolut herausragende Bilanz von dir.
Ja, durchaus, durchaus.
Aber du hast wirklich nur 2 DFB-Pokalspiele gemacht.
Ja, ich war dann jeweils verletzt. Wir haben im 2011er Jahr haben wir dann gegen Bochum gespielt, in der nächsten Runde da verloren, da hatte ich aber schon Kreuzbandriss. Und witzigerweise haben wir 2014, sind wir ins Achtelfinale gekommen, haben auch noch Leipzig auf dem
geschlagen,
Weg,
ne? Genau.
Geschlagen, korrekt. Aber da war ich auch verletzt. Also im Endeffekt war ich im Grunde eh immer verletzt, deswegen ist es nicht so schwierig. Aber wir waren halt immer Underdog, das war halt saugeil. Also
das stelle ich mir auch sehr geil vor, als ja, Underdog in so ein Spiel.
Immer zu Hause, immer im guten alten Sportpark in Haching, das waren schon ziemlich geile Spiele. Also es waren wahrscheinlich die besten Spiele, also auch dieses Leverkusen-Spiel, auch wenn wir es verloren haben, wir sind 1-0 in Führung gegangen. Damals, das war unglaublich. Also, das war schon richtig geil, aber halt, weil wir nie was zu verlieren hatten. Also, selbst wenn wir 5-0 verlieren, ist das halt so, okay, ihr seid halt die Amateure, so ungefähr, oder der klare Underdog. Deswegen finde ich das interessant, dass du das auch so cool findest, weil im Endeffekt habt ihr irgendwie viel zu verlieren.
Du hast doch eigentlich ja wirklich nur was zu verlieren. Also, es interessiert ja niemanden, wenn wir, sage ich mal, dieses Spiel souverän und deutlich gewinnen. Dann wird sich niemand daran erinnern. Erinnern tut man sich nur dran, wenn man eben dann rausgeflogen ist oder sich extrem schwer getan hat, aber ich mag das trotzdem einfach, diese Atmosphäre, wie dann auch, das sind dann diese Spiele, in denen dann jeder kleine Zweikampf bejubelt wird. Ich meine, wenn da einer unbedrängt einen Ball ins Seiten ausschlägt, wird es bejubelt, wird es gefeiert, weil er halt die Situation klärt. Und es ist wirklich cool und es ist eben auch nicht immer so einfach, sich dann auf diesen Plätzen, sage ich mal, so zu fokussieren, weil es dann manchmal so einen Freundschaftsspielcharakter hat, wenn man wirklich auf so einem Dorfplatz spielt.
Ja, das ist nicht so gut.
Ja, aber so zum Beispiel, jetzt ist das halt eine coole Geschichte, vor allem mit dem Uerdingen-Spiel, was natürlich für den BVB mit Kevin, also mit Kevin Großkreuz, aber auch für mich persönlich eben noch so eine Hintergrundgeschichte hat, weil, ich weiß, wird jetzt wahrscheinlich nicht bekannt sein, aber der Trainer von Uerdingen, Heiko Vogel, den kennst du auch noch sehr gut.
Professor Doktor.
Ja, Professor Dr. Oetsch auch genannt. War unser beider Jugendtrainer. Deiner war ja auch, oder?
Ja, ja, drei Jahre.
Ja, genau.
Trainer, ja.
Und wir haben ihn ja beide auch in allerbester Erinnerung tatsächlich. Mögen ihn sehr gerne. Und deswegen freue ich mich auch, gegen ihn jetzt nochmal ein professionelles Spiel zu bestreiten.
Ja, das wird geil. Und ich werde auch von Anfang an dabei sein bei der Übertragung. Und ich hoffe, dass ihr irgendwie aufeinandertrefft davor, weil das stelle ich mir schon witzig vor. Also Heiko ist auch sehr gut mit unserem Vater befreundet und naja, also man kennt sich einfach viel zu genau dafür, dass man im Endeffekt jetzt gegeneinander spielt. Also für mich ist das beste Los nach unserem gegenseitigen Spiel, was ich mir hätte vorstellen können, irgendwie.
Ja, genau, das hat es ja leider nicht geklappt. Das wird wahrscheinlich auch nichts mehr.
Sag mal, aber
wir dann nochmal aufeinandertreffen.
Ich habe noch eine Anekdote im Hinterkopf zu Heiko und dir. Aber du musst ein bisschen auf die Sprünge
helfen. Kommt jetzt Pfaffenhofen ins Spiel?
Natürlich.
Jetzt muss ich. Wieso
du sie erzählen,
sorgt dieser Podcast sorgt nur dafür, dass unglückliche oder peinliche Geschichten über mich rauskommen? Das ist, glaube ich,
mein Ziel, was hier
passiert. Der Titel?
Ja, okay.
Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da noch viel mehr kommen wird von dir.
Du stehst immer in der Öffentlichkeit über mich, das interessiert halt nicht so viele Leute leider, deswegen. Und ich habe natürlich nie einen Elfmeter verschossen, ups.
Also, dann erklären wir es einmal. Das war, was war das, Auftakt der U15-Saison? War das die U15? Nee, Heiko Vogel war nicht U15. U14, genau.
Also es smarte 16 Jahre her.
U14 oder U15, auf jeden Fall haben wir am ersten Spieltag gespielt, auswärts beim TSV Pfaffenhofen, ist das korrekt?
Keine Ahnung.
Verein so? Ich glaube ja. Übrigens hat das Spiel damals Hansi Küpper moderiert, das weiß ich noch, von außen sozusagen im Stadion live.
Ernsthaft?
Ja, der hat so ein bisschen Stadionsprecher
gemacht. Ja, der hat da gewohnt oder wohnt
genau,
vielleicht auch immer.
Genau, der aus Pfaffenhofen kommt. Und dann beim Stand von 2-1, ich glaube aber noch, sogar noch in der ersten Halbzeit, haben wir einen Elfmeter gekriegt. Ich war damals noch Mittelstürmer, etatmäßiger Elferschütze, weil damals noch eiskalt vom Punkt. Und habe den an den Innenpfosten des linken Pfostens, glaube ich, gesetzt. Der Ball ist rausgesprungen und wir haben das Spiel 2-1 verloren. Und hatten auch danach eben noch genug Chancen, das zu drehen. Aber auf jeden Fall assoziiert Heiko Vogel immer noch die ganze Saison, beziehungsweise die nicht so erfolgreich verlaufene Saison, mit meinem verschossenen Elfmeter.
Natürlich.
Damals im ersten Spiel in der ersten Halbzeit. Und wirft mir immer noch vor, dass ich ihm die Saison versemmelt habe. Und macht das mit einer Leidenschaft und mit einer Inbrunst.
Ich finde das geil, dass dieses Ereignis nie vergessen wird.
Ja, das, also zumindest unter uns wird es wirklich nie vergessen. Tut mir auch immer noch weh. Es war der, wie soll man sagen, es hat mein Ende als Mittelstürmer langsam eingeleitet.
Ja, wann hast du nur angefangen, Innenverteidiger zu spielen? Es war doch erst spät, oder nicht?
Innenverteidiger.
Du hast mal rechts gespielt in der Jugend.
Ja, also ich habe mal in der U16 habe ich mal eine Saison Innenverteidiger gespielt, aber jetzt nicht so als absolute Stammkraft. Dann war ich in der U17 wirklich Flügelflitzer, rechts hinten.
Ja, ich kann mich erinnern, ja. Die Hose war ein bisschen zu klein damals.
Die sah ein bisschen aus wie in den 70ern, 80ern, so eine etwas enge kurze Hose. Und dann in der U19 bin ich tatsächlich zum ersten Mal als Stamminnenverteidiger unterwegs gewesen. Also das kam sehr spät. Und in der U15 kam eben dann damals die Umwandlung vom Mittelstürmer zum Defensivspieler.
Weil du zu langsam warst? Oder was auch immer?
Weil ich nicht mehr durchsetzungsfähig war im Sturm.
Genau.
So müsstest du formulieren. Dankeschön. Genau, das ist die Geschichte des verschossenen Elfmeters in Pfaffenhofen, der die U14 des FC Bayern München die Saison damals gekostet hat.
Das steht nach wie vor auch in jedem Jahrbuch.
Ja, hat, glaube ich, auch wirklich mit einem fünften oder sechsten Platz nur geendet, die Saison. Es war tatsächlich enttäuschend. Also,
da siehst du mal, was so viele Bürde was
Teures dran,
den Leuten auferlegt hast.
Und solche Geschichten kommen durch den DFB-Pokal zum Beispiel auch wieder zum Vorschein.
Ja, und du hast ja auch einen ganz guten Gegenspieler, cool, der auch bei Uerdingen spielt, Frankie Iwina.
Genau, den kennen wir auch sehr gut. Er kommt auch aus der Bayern-Jugend. Weiß ich gar nicht, hast du den auch schon mal nach Hause gefahren? Ich habe den auch schon mehrfach nach Hause gefahren, noch zu Münchner Zeiten.
Ich habe ihn auch mal nach Hause gefahren, beziehungsweise ich habe ihn mal mitgenommen. Aber, also zur Info, unser Vater berät Frankie Iwina. Und dementsprechend haben wir so ein bisschen mehr Berührungspunkt auch mit ihm. Ich kann mich nur erinnern, das allererste Mal, als ich Frankie gesehen habe, war er, glaube ich, 14 Jahre, 12 Jahre, auf jeden Fall wesentlich kleiner als ich und wesentlich jünger.
Aber und er auch hat schon sich breiter als du.
Ganz selbst, breiter kann sein, ganz selbstverständlich, aber vorne ins Auto gesetzt. Als Beifahrer, obwohl ich auch dabei war. Fand ich ganz witzig. Ich habe ihn natürlich nach hinten geschickt, ist ja klar. Aber
ja, aber man hört, wir mögen ihn beide sehr gern. Und ich freue mich auch wirklich auf das direkte Duell.
Ja klar, 3 Spiele, ja, 3 Tore? Ja. 4 Spiele, 4 Tore?
Nee, 4 Spiele, 4 Tore.
In der dritten Liga soweit.
Mhm. Also das Spiel hat viele Geschichten parat. Dann irgendwie noch Manuel Konrad, gegen den wir beide gespielt haben. Nee, du mit ihm sogar und ich gegen ihn in der Jugend.
Genau. Ja.
Ist ja auch einfach allgemein eine relativ bekannte Mannschaft. Gegen Stefan Aigner habe ich meine Jugend gespielt. Bayern, der war bei den Löwen, mit Bayern gegen ihn gespielt. Eben Kevin rechts hinten, der lange Jahre mich begleitet hat sozusagen. Also deswegen, solche Geschichten schreibt der DFB-Pokal. Und das ist halt einfach cool.
Ja.
Es sind nicht immer die gleichen Stadien, nicht immer die gleichen Gegner, weil im Endeffekt in manchen Stadien hat man einfach schon 15 Mal gespielt und dann kommt halt was ganz Neues wieder. So ein alter Traditionsverein, der, als wir, weiß ich nicht, Mitte der 90er auf Bayern 3 die Konferenz im Radio gehört haben, noch erste Liga war und dann erstmal zwischendurch ganz weg war.
Ja, ich habe nämlich im Zuge meiner Vorbereitung für dieses Quiz, für das heutige Quiz, das ich dir heute stellen darf, der KFC Uerdingen mir auch entgegengekommen quasi. Also ist er aufgetaucht. Es ist zwar ein bisschen, ich meine, wir können auch die Frage gleich stellen an sich, die hat nichts mit Uerdingen zu tun.
Ja, wenn du willst, du bist der Quizmaster.
Aber genau, nachdem ja momentan die Qualifikation zur Europa League kommt, oder stattfindet, ist mir der sogenannte UEFA-Cup mal wieder ins Gedächtnis geraten, der UEFA Intertoto Cup, der ja irgendwie ein paar Jahre ausgetragen wurde als Qualifikation zur Europa League. Übrigens damals ganz ursprünglich eingeführt, damit es auch Wetten geben konnte in der fußballfreien Zeit, laut Wikipedia zumindest, habe ich gelesen, auch interessant. Dann gab es eine Zeit, in der es nur einen einzigen UEFA Cup Sieger gab. Das war nämlich die Mannschaft, also es gab immer mehrere Sieger sozusagen, also eine K.O.-Phase und dann wurden, ich weiß nicht, 5, 6 Mannschaften oder sowas sind dann in den UEFA-Pokal eingezogen und es gab genau 3 Jahre zwischen 2006 und 2008 einen offiziellen Sieger, nämlich diejenige Mannschaft, die am längsten im Anschluss in der Europa League, damals UEFA-Pokal, geblieben ist. Ach und jetzt, Gott. Lieber Mats.
Quizzes.
Welche sind die 3 Mannschaften?
Bis gerade eben wusste ich nicht mal, dass es diesen Sieger gab.
Geil, also, oder? Es gab es auch nur 3 Jahre.
Oh, wow. Lazio Rom.
Falsch. Also, schade. Pass auf, ich brenn's ein. Das ist eine englische Mannschaft.
Mach mal bitte.
Eine englische Mannschaft, eine deutsche Mannschaft und eine portugiesische Mannschaft.
Eine deutsche Mannschaft? Mhm.
Ganz nebenbei insgesamt Rekordsieger auch mit 2 Titeln. Also die haben auch danach irgendwie davor mal einer
dieser Siegermannschaften. 2006 bis 2008 hast du gesagt. Wer war dann so eine Mannschaft, die für den 6. und 7. Tabellenplatz in Frage kam? Stuttgart war zu gut damals wahrscheinlich. Da wurden die auch Meister und am Champions League
gespielt. Also Imre Sabisch-Zeit?
Ich habe keine Ahnung, ob der bei der Meisterschaft dabei war. Pass auf, dann gehen wir auf den englischen Verein.
Nach wie vor Premier League.
Everton.
Nope.
Einfach. Das ist auch.
Jawohl, das ist komplett. Du musst nur einen wissen.
Das kommt nur eine Frage. Im Trübenfischen, was ich hier veranstalte. Ist die deutsche Mannschaft noch in der ersten Liga?
Nein.
Dann gehe ich auf Alemannia Aachen.
Ah, guter Tipp. Falsch, sind die nicht damals irgendwie über die Fairplay-Wertung mal reingekommen?
Die sind ja, oder über den DFB-Pokal.
Oder DFB-Pokal, ja, das kann sein.
Ja, Mist. Weil die hatten mal die erste Quali-Runde gegen Hafnar Fjordur, glaube ich, gespielt. Oder war das Mainz?
Boah, keine Ahnung.
Weiß ich gar nicht mehr. Dann bleibt nur noch der Portugiese übrig am Ende, ne?
Ja.
Oh, das ist ja hier. Das ist ja
vollkommen. Ja, das ist eine fiese Frage, gebe ich zu. Ich habe schwer angefangen.
Aber eine geile Frage. Boavista Porto.
B ist nicht schlecht. Sporting Braga war es 2008.
Okay, jetzt lösen wir auf, bitte.
2007, Sporting Braga. Die gute alte Raute, der HSV. Und 2006 Newcastle.
Ah, okay. Ich verspreche dir, ich hätte noch sehr lange raten.
Ja, das meinte es ja.
Auch nur eine der Lösungen gehabt hätte.
Aber eben unter anderem im UEFA-Cup in den 80er Jahren war mal Uerdingen. Interessant.
Hey,
ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber irgendwann in den 80er Jahren. Genau. So viel dazu.
Ja, du hast mich jetzt erstmal sprachlos gemacht, weil damit habe ich heute nicht gerechnet.
Ich pass mal auf, was ich vorher noch fragen wollte. Ihr hattet mal ein Pokalspiel in Offenbach.
Ja, genau.
So vor Weihnachten irgendwann mal rum, kann es sein? Wo irgendein Fallrückzieher-Tor war?
Nee, das war Osnabrück.
Das war Osnabrück.
Da haben wir 3-2 verloren. Gegen das sind nämlich die beiden.
Ich hatte das Spiel gegen Osnabrück gemeint, weil da.
Das sind die beiden großen Außenseitersiege, die ich bisher kassiert habe im DFB-Pokal, wenn ich mich richtig erinnere.
Gegen Offenbach auch?
Offenbach im Elfmeterschießen, 0-0 im Elfmeterschießen raus.
Oh.
Und auch ein ganz fieses Spiel. Ich glaube, da gab es im ganzen Spiel 3 gute Torschancen. Und das andere war im Osnabrück. 3-2 rausgeflogen.
Da war dieses Fallrückzieher-Tor.
Genau, da hat, ich weiß leider nicht mehr den Spieler, einen Innenverteidiger. Ja, irgendwie sowas. Ja. Hat da, glaube ich, einen Doppelpack geschnürt, unter anderem im Fallrückzieher-Tor. Also hatte keinen so schlechten Tag.
Nicht schlecht.
Naja, wie bist du jetzt auf dieses Spiel gekommen?
Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe daran gedacht, wie oder wann du mal gegen kleinere Vereine irgendwie Probleme hattest. Und mir war quasi, irgendwie hatte ich Offenbach und dieses Fallrückzieher-Tor in ein Spiel gepackt. Ja. Aber das war's dann. Ich habe nämlich witzigerweise... Du hast mal in Aalen hast ein Tor gemacht, das weiß ich noch, gegen Hasenhüttl mit links ins kurze Eck, kann das sein?
Stimmt.
Daran kann ich mich noch gut erinnern. In Burghausen habt ihr mal gespielt mit Dortmund relativ am Anfang. Da hat Burghausen aber noch dritte Liga gespielt. Aber ich weiß nicht, ob du da ein Tor gemacht hast.
Ein Tor habe ich auf keinen Fall gemacht. Das ist eines der wenigen Spiele, an die ich anscheinend keine Erinnerung habe. Also das Burghausen klingelt gar nichts. Aber vielleicht
war ich nicht bei jedem dabei. 7, 8 Jahre her oder sowas.
Ja, wahrscheinlich sogar noch länger. Ja. Wahrscheinlich die allerersten Jahre, ja, 10 Jahre dann her.
Weißt du denn, wie viele Tore du insgesamt gemacht hast im DFB-Pokal bisher?
Pass auf, die müsste ich noch hinkriegen. DFB-Pokal lief, glaube ich, nicht so schlecht von der Quote her bisher. Wir haben, bei Bayern waren es 3. Das war einmal...
Echt?
Ja, einmal in Chemnitz, einmal Pokal-Halbfinale gegen Dortmund. Und oh, einmal ja, nochmal erste Runde im Kopfballtor. Da habe ich zwei ganz unwichtige zum 6-0 oder so gemacht im Pokal. Das andere war auch im Osten. Gegen haben wir denn da gespielt? Chemnitz oder das war aber das zweite und das erste war. Das war mein Auftakt sozusagen für Bayern. Da haben wir auch im Osten gespielt. Ich weiß aber leider nicht mehr, sag mal ganz kurz zwei, drei Ostvereine bitte. Nicht die,
weiß nicht,
die auf der Hand liegen. Drittligisten.
Magdeburg, Zwickau, Halle? Vielleicht?
Zwickau könnte es gewesen sein. Könnte Zwickau gewesen sein, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, pass auf, wir driften schon wieder ab.
Nee, es führt nämlich zu meiner zweiten Frage.
Ja, pass auf, das waren die drei für Bayern. Dann haben wir für Dortmund einmal im Pokalfinale. Nochmal im Pokalfinale, was aberkannt wurde, aber das zählt. Nein, vermeintlich nicht hinter der Linie, das war der
Tipp. Ah, stimmt.
Ja, das war einmal der Elfmeter im Pokalfinale, dann einmal eben das, was du gesagt hast, mit links gegen Aalen. Ich glaube, viel mehr waren es nicht. Eins fehlt noch, glaube ich.
Da hast du völlig recht. Es sind fünf, ich weiß jetzt nicht, gegen wen es
fünf war. Fünf sind es. Nee, dann habe ich alle fünf aufgezählt.
Welches Ranking, glaubst du, belegst du denn damit in der ewigen DFB-Pokal-Torschützenliste?
Oh Gott. Mit fünf Toren.
Mhm.
215.
Ja, nicht ganz. Du bist geteilter 427.
427. Okay, dann ist mein Ziel für diese Saison, mich auf die 215 hochzuarbeiten. Wobei, wie viele Tore brauche ich dafür?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, das ist so eine Transfermarktliste gewesen. Ich weiß nicht genau, wie die das gerechnet haben. Es ging auch nur um die ungefähre Nummer, weil viel interessanter ist es, es gibt aktuell noch fünf aktive Spieler in den Top 20 der ewigen DFB-Pokal-Torjäger. Mhm. Welche sind es?
Fünf aktuelle Spieler. Dann, mhm. Ja, auf jeden Fall Levy.
Ja. Vierter insgesamt mit 33 Toren.
Robert Lewandowski, der Vollständigkeit halber. Thomas Müller mit Sicherheit.
Ja, siebter mit 30 Toren.
Ja gut, Claudio Pizarro. Ja,
korrekt, sechster mit 32, ein Tor weniger als Levy.
Achso, ich dachte, du wolltest nur die Top 5 wissen.
Nee, also es sind noch fünf in den Top 20, fünf aktuelle. Also,
ah, okay, alles
klar. Mein Top-Torjäger ist Gerd Müller mit weiß ich nicht wie viel, ich glaube ja, über 60. Also,
wir haben Levy, Thomas und Pizza. Wo war Thomas Müller?
Thomas Müller war siebter. Also Levy vierter, Pizarro sechster, Thomas Müller siebter.
Okay, und sie sind aktiv noch. Sie
sind noch aktiv. Und sind auf Position 11 und Position 19. Den einen kannst du definitiv noch erraten. Der letzte wäre richtig stark.
Ich überlege gerade. Marco Reus ist schon auch echt lang in der Liga. Ich würde auf Marco Reus gehen.
Nee, den habe ich nicht gefunden in der Liste.
Okay. Muss ich mir mal sagen, dass er sich im Pokal mal ein bisschen
anstrengen soll.
Du hast gute Rätsel heute. Das gefällt.
Ja.
Das dauert hier eine Sekunde, kurz die Vereine durchzugehen. Wie wäre es vielleicht mit Kevin Volland?
Nee, der kam relativ nah, glaube ich, danach irgendwann. Zumindest habe ich den in der Liste gesehen.
Ah, schade.
Also nicht in welchem Platz.
Jetzt gehen mir langsam aber sicher die Ideen aus. Ich versuche die Vereine gerade mal so Stück für Stück durchzugehen, aber...
Also der eine Verein, mit dem der Spieler am meisten assoziiert wird, würde ich sagen, ist nicht mehr in der... Bundesliga.
Oh, okay. Aaron Hunt?
Nee,
Richtung ist... Nein, der hat zu wenig Tore wahrscheinlich geschossen. Die Richtung ist aber okay.
Ja, was heißt die Richtung? Das ist jetzt natürlich auch schwierig.
Ich befürchte, bevor das jetzt hier die ganze Sendung ausfällt, brauche ich noch einen weiteren Tipp.
Okay, pass auf. Die Nummer 11 ist Mario Gomez mit 26.
Ach Gott, das wäre ja eigentlich ein Pflichttipp gewesen.
Genau, und Nummer 19 ist in meinen Augen eine absolute Legende, weil wir eine kleine... persönliche, beziehungsweise unser guter Freund Lukas hat eine kleine persönliche Anekdote zu ihm.
Okay.
Die mit dir zu tun hat aber, weil wir mal bei einem Spiel waren. Und danach hat dieser Spieler uns einen großen Gefallen getan.
Ich würde so gern Sandro Wagner sagen, aber das ist natürlich nicht...
Ganz nebenbei ist übrigens auch... Ja, das ist jetzt die Frage, mit was man ihn am ehesten assoziiert. Okay, pass auf, ich löse auf, es ist Martin Hanik.
Ach Gott,
mit Martin, 21 Toren. Das hätte ich niemals gedacht, ja.
Ja, aber klar, er ist auch schon ewig dabei und spielt immer in der Bundesliga. Oder fast immer.
Ja.
Kurze Ausnahme, glaube ich.
Genau, und zur Auflösung von dieser kleinen Geschichte. Wir waren damals mal bei einem Länderspiel in Österreich, in Wien, wo du gespielt hast. Und Martin
Ach Hanig Gott, klar.
Hat auch gespielt. Und wir saßen quasi direkt neben Martin Hanigs Familie oder Freunden. Und der kam halt danach zu denen hin. Und wir saßen wirklich direkt daneben. Wir kannten den ja logischerweise nicht. Und der hat aber die ganze Zeit halt zu denen hergeschaut und gewunken und sowas. Wir haben uns natürlich angesprochen gefühlt und haben zurückgewunken und gerufen und was nicht alles. Und er kam dann auch sowieso her und hat quasi seine ganzen Sachen weggegeben. Trikots etc. Und wir sind so ein bisschen verdutzt da rumgestanden. Und dann haben wir ihn gebeten, dass er uns seine Jacke gibt. Dann hat er uns noch seine Jacke gegeben und ist quasi fast nackt weggegangen.
Hat der Lukas?
Lukas hat die Jacke noch, natürlich, klar.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Geschichte, die ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte.
Ja.
Dann an dieser Stelle ganz große Props an Martin Hanek für die Aktion auf jeden Fall.
Schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall damals. Damit lassen wir das Thema DFB-Pokal hinter uns, würde ich sagen. Und kommen zu einem lange angekündigten Thema. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, quasi, damit ihr unbedingt darauf gewartet habt. Das Kicker-Sonderheft ist rausgekommen. Haben wir letztes Mal schon angekündigt, worüber wir eigentlich reden wollten. Einfach nicht mehr erwähnt haben wir das damals. Worüber wir eigentlich reden wollten, damals war das Kicker-Manager-Spiel, das bei uns ja immer mit diesem Sonderheft beginnt, weil da die Spielerliste drin ist, quasi die erste. Ich meine, die ganzen Transfers werden dann online nachgeholt, aber die ursprüngliche Spielerliste mit den Preisen pro Spieler, die für uns ja sehr relevant ist, weil wir Verfechter der Klassik-Variante sind, wo man quasi einmal eine Mannschaft auswählt, 30 Millionen, 14 Spieler insgesamt zur Verfügung hat und den Rest der Saison mit dieser Mannschaft leben muss, ist bei uns eine ganz, ganz lange alte Tradition. Und ja, wir tauschen uns jeden Montag tatsächlich, sobald der Kicker rausgekommen ist, kann man ja die Punkte zusammenrechnen, da gibt es einen kleinen Schlüssel. Tauschen wir uns aus, wer wie viele Punkte gemacht hat, wie was war. Freuen uns natürlich immer, wenn unsere Spieler erfolgreich waren. Und ist ein riesiger Bestandteil des Augustes oder Juli-Augustes in unserer, ja, für unsere fußballfreie Zeit.
Auf jeden Fall. Das ist etwas, um das berühmte Sommerloch wirklich gut zu füllen. Zumindest für so Freaks wie uns, die sich mit sowas etwas länger beschäftigen können. Die 15 verschiedene Mannschaften machen. Ich habe übrigens erst zwei Mannschaften bisher.
Ja, ich habe also schon
mal aufgestellt.
Bisschen rum. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe eher so Spieler rausgesucht, die ich wählen wollen würde.
Mhm.
Also ich habe auch schon eine Mannschaft, so eine, die theoretisch so kommen oder so dastehen könnte. Ich meine, das ändert sich eine Milliarde Mal. Vielen Dank übrigens fürs Kicker-Sonderheft, das hast du mir ja geschickt. Ich weiß nicht, wo ich das sonst hätte bekommen können. Dementsprechend bin ich ja auch schon ausgerüstet.
Schön, dass du auch angekommen bist. Das hast du mich bis gerade eben nicht wissen lassen vorher.
Das war eine Überraschung.
Schelm.
Ja, genau. Und da ist so die große oder die größte Frage ist jeden Sommer, nimmt man einen, der richtig, richtig teuer ist oder nicht?
Ja, und nimmt man die Wundertüten, bei denen man aber überhaupt nicht weiß, was man rauskriegt oder nicht? Oder, ja. Das ist auf jeden Fall, es ist einfach ein großer Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und rumzutüfteln und eben die Mannschaften, also ich schreibe es jetzt immer auf, also ich will danach nochmal sozusagen meinen Weg nachverfolgen können, wie ich zur endgültigen Mannschaft gekommen bin.
Also hebst du die Zettel auf oder hast du das in...
Ich habe mir ein kleines Notizheft dafür extra geholt.
Sehr klar.
Genau in der Größe, wo ich dann einmal so eine 11 perfekt reinmalen kann.
Perfekt. Das ist ja gar nicht so ein Top-Coach, guter alter Top-Coach-Block.
Wäre geil gewesen, aber ein bisschen... Der Top-Coach-Block wäre perfekt gewesen. Mhm. Wieso sagst du das jetzt erst?
Ich wusste es ja nicht. Ich wusste ja nicht, deine
ja, das stimmt.
Pläne nicht.
Ja. Du musst mit solchen Dingen öfter ums Eck kommen.
Okay, mache ich.
Du bist gar nicht so doof.
Mache ich, danke.
Gerne.
Ja, ich kann mich nur erinnern, früher immer diese kleinen klassischen, ich weiß nicht, was das für eine DIN-Größe ist. Keine Ahnung, 8 oder was, wo genau diese Mannschaft drauf gepasst hat. Also nicht die Post-its, aber diese quadratischen Zettel, da haben wir immer unsere Mannschaften früher drauf gemacht. Da waren definitiv ein paar Highlights dabei. Ich weiß nicht, ob wir über unsere Strategien reden sollen.
Es gibt ja ganz unterschiedliche. Also ich sag's einfach, ich glaube, meine Mannschaft wird beim Kicker dann eh meistens veröffentlicht, weil die wissen, dass ich das spiele und das dann nochmal rausbringen. Deswegen kann man es ungefähr nachsehen. Also so mein Ding ist immer so 5, 6 Stammspieler und dann versuche ich eben die 2, 3 Überraschungen die billig sind, zu finden. Das klappt aber mal mehr, wie letztes Jahr zum Beispiel mit Milot Rashica, der
richtig eine
bombastische
war.
Rückrunde Chapeau. Beschert hat.
Ja.
Und mal weniger, da werde ich jetzt natürlich keinen Namen nennen. Hier gibt es nur Lob,
hier gibt es keine Kritik. Ja, wobei ich hatte eigentlich sowas vorbereitet eigentlich, ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht hatte, den Titel dieser Folge, weil ich meine, natürlich informierte man sich immer so ein bisschen wegen diesem Managerspiel, okay, man schaut Testspiele an, man schaut die Torschützen an, man schaut, okay, DFB-Pokal ist mal ein guter Gradmesser, ist ein Spieler im Kader, einer von den Jungen, spielt er vorne.
Pass auf, da muss ich einmal ganz kurz intervenieren.
Ja?
Der DFB-Pokal ist kein guter Gradmesser.
Danke, deswegen ja.
Der hat mich nämlich, vor 2 oder 3 Saisons hat er mich Naby Keita gekostet.
Weil er nicht gespielt hat, ja.
Den habe ich mir, glaube ich, 15 Stunden auf YouTube angeschaut, weil ich so begeistert war von dem. Und diesen Transfer so geil fand von Leipzig. Und hab mir den 15 Stunden auf YouTube angeschaut, hab den in jeder Mannschaft gehabt und dann hat er im DFB-Pokal auf der Bank gesessen. Und ich dachte mir, oh, der hat sich nicht durchgesetzt.
Ja, weil der ein bisschen angeschlagen war, gell?
Oder vielleicht hat er auch damals der Trainer einfach nur den anderen Spielern eine Chance geben sollen. Und danach legt er eine Saison hin mit einem Notenschnitt von 2,3 und zweistellig Toren, glaube ich.
Ja.
Der hätte mich bis ins Jenseits katapultiert mit seinen Punkten und ich habe ihn aufgrund des DFB-Pokals nicht genommen. Also, lasst euch davon nicht in die Irre führen.
Genau, jetzt ist die Danke, das ist die perfekte Überleitung, nämlich zu dem Titel der Folge, nämlich die Piet Heuper-Problematik. Jonathan Piet Heuper ist noch jedem HSV-Fan ein Name, der damals, ich glaube, er kam von Freiburg, kann das sein? Und hat eine sensationelle Vorbereitung gespielt. Ich glaube, in jedem Spiel getroffen, gespielt.
Ja.
Nicht viel Geld gekostet. Kleiner Wirbelwind, Flügelflitzer. Und der war in jeder meiner Mannschaft. Ich habe, glaube ich, 30 Mannschaften gemacht in dem Jahr. In jeder Mannschaft drin. Und ich glaube, er hat, weiß ich nicht, minus 70, minus 80 Punkte am Ende der Saison gehabt. Deswegen
lass mich nicht blenden. Hatten wir beide in der Mannschaft?
Bitte?
Hatten wir nicht sogar beide in der Mannschaft?
Kann
ich bin
sein.
Mir nicht mehr ganz sicher.
Ich weiß, dass ich ihn hatte. Wurde fast nur getoppt von damals dem Torhüter von Alemannia Aachen, Christian Nicht. Der mir, Torhüter ganz nebenbei, sind eigentlich Bänke im Kicker-Manager-Spiel, werden immer ganz gut benotet, wenn man einigermaßen, die sind nicht so teuer, das sind wirklich.
Ein Torhüter macht ja prinzipiell immer Plus.
Im
Manager-Spiel, genau. Muss man sagen.
Die sind ja auch die bewährtesten Spieler. So,
ja.
wenn man alle Spieler nimmt, sind die Torhüter immer ganz vorne dabei. Und ich hatte Christian Nicht, der irgendwann die rote Karte bekommen hat am 3., 4. Spieltag und danach einfach nicht mehr gespielt hat.
Tut mir leid, da ist immer noch ein bisschen Schadenfreude dabei,
natürlich.
Weil wir natürlich schon eine Konkurrenzsituation
haben. Ich glaube, du hattest im selben Jahr Hans-Jörg Butt, der Elfmetertore noch geschossen hat und 150 Punkte gemacht hat, Bruder.
Das kann gut sein.
Ja.
Du musst mich kurz 10 Sekunden entschuldigen und die Wartezeit überbrücken. Ich muss mein Ladekabel holen für den Laptop.
Das macht gar nichts. Ich kann währenddessen noch weitererzählen, dass es natürlich auch richtig, richtig geile, positive Transfers gab für wenig Geld. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das erste Jahr von Shinji Kagawa beim BVB mit leichter Insiderhilfe eines gewissen Innenverteidigers, damals bereits in Diensten von Borussia Dortmund, konnte man schnell absehen, dass der Stammspieler wird.
Und wie gut der wird.
Ja, ich glaube, der hat 0,2 Millionen gekostet, ich weiß es nicht mehr.
Ein Ticken mehr dürfte es gewesen sein.
Ja,
das kann sein.
Das müssen wir
mal rausfinden. Ich hätte ihn jetzt so bei, so sage ich mal, 0,5, 0,6 eingeordnet, aber war natürlich der Transfer schlechthin in diesem Spiel.
Ja.
In dem Jahr, das war übrigens meine bisher beste Platzierung, hatte ich Nuri, Shahin und Shinji und mich in der Mannschaft.
Ihr wurdet Meister.
Und das war ja dann das erste Meisterjahr, 2010, 2011, glaube ich. Und das war natürlich dann für kleines Geld unendlich viele Punkte. Und da gab es, glaube ich, eine Top-50-Platzierung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Aber du hast es sogar einmal überboten,
Ich oder? Wurde einmal 32. insgesamt.
Ja. Chapeau dafür nochmal.
Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz. Ich glaube, das war so eine Mannschaft vor der WM 2014 um Kedira, Özil und oder vielleicht war es auch diese Hoffenheimer. Diese Hoffenheimer, wo quasi nicht Ära, aber diese Saison, diese erste Bundesliga-Saison, wo Spieler à la Demba Ba und Co. relativ billig waren. Chinedu Ubasi, Demba Ba und Carlos Eduardo hatte ich damals.
Da warst du auch mal top dabei, ja, das stimmt.
Ja.
Hattest du nicht auch mal, du hattest doch noch mal so eine gute Saison, wo du dann Geiger unter anderem drin
genau,
hattest.
Genau, ja, das war vor
der Julian Nagelsmann durchgestartet ist.
Genau, das war letztes Jahr. Die war richtig, richtig stark. Mit Havertz, also
eine davor, jung Havertz, vorletzte Saison.
Junger Geiger, das waren halt so ein paar dabei. Levy, du, da hast du auch noch wie Tor, da hast du ein bisschen mehr Tor gemacht und ich meine, du bist immer gut gepunktet.
Das kommt wieder.
Du bist immer gut gepunktet. Ich habe nie gezögert, dich zu nehmen.
Danke.
Zu anderen in unserem Umkreis.
Lukas, du hast richtig, du bist gemeint.
Genau.
Also es war eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass es jeder versteht, dass jeder von uns, der in diesem Managerspiel vorkommt, auch gekauft wird. Sei es der Jonas oder ich oder andere Freunde, die es überraschend mit Mitte 20 noch in die Bundesliga schaffen. Und einer hat letztes Jahr tatsächlich den Kreislauf durchbrochen.
Unverschämtheit nach wie vor.
Ja, ich hoffe, dass er sich dieses Jahr wieder besinnt.
Hoffe ich auch. Dann kommen wir zur Quizfrage um das Kicker-Manager-Spiel. Es ist fast eine Schätzfrage, du kannst sie auf jeden Fall beantworten. Seit wann gibt es das Kicker-Manager-Spiel?
Also, das Kicker-Manager-Spiel. Das ist jetzt die Frage, ob das schon vor den Zeiten des Internets da war oder nicht. Oder ob das erst im Zuge dessen dazu kam. Wahrscheinlich, es könnte es auch vorher gegeben haben. Muss man natürlich sagen. Aber es macht mehr Sinn, wenn es dann erst kam. Dann würde ich gehe einfach auf das Jahr 2000 und sage, es gibt seit 19 Jahren. Einfach einen Tipp ungefähr in die Richtung rein.
Ja, ist gar nicht schlecht eigentlich. Gerade so diese Internetverbindung ist natürlich relativ praktisch. 1997.
Okay.
Also drei Jahre auch davor.
Schon online dementsprechend. Das war damals.
Ich gehe davon aus,
ja. Das finde ich nämlich auch spannend zu wissen. Das darfst du gerne recherchieren nochmal.
Oh, danke.
Dass es irgendwie auch nur auf postalischem Weg gab.
Das wäre sehr witzig. Das wäre wirklich sehr witzig. Bestimmt gab es, ich glaube mit Sicherheit die Möglichkeit, das postalisch
dann
zu machen.
Und dann wurde dir per Post dann dein Tagessieg mitgeteilt und ein kleiner Gewinn.
Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was bekommt. Kriegt man was, wenn man gewinnt?
Also der Gesamtsieger kriegt auf jeden Fall was. Aber damit hatten wir noch nichts zu tun. Das wäre mit dem Spieltagssieg leider auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob der Spieltagssieger was bekommt. Zumindest vielleicht eine Kleinigkeit, weiß ich nicht. Ein kleines Kicker-Merchandising oder sowas.
Das kann natürlich sein.
Apropos, weißt du, was mir in der Sekunde einfällt? Das
Sprich.
Ist, glaube ich, auch eine witzige kleine Anekdote. Weißt du noch, zu irgendeiner WM oder
2006,
EM?
2006, ich weiß genau, was du sagen willst. Sprich weiter.
Als wir bei so einem Managerspiel auch irgendwie mitgemacht haben, ich war das.
Es war ein Börsenspiel.
Es war ein
Börsenspiel zur WM 2006, wo quasi jede Nationalmannschaft eine Aktie war.
Genau, genau.
Ja.
Und dann war das auf Eurosport? Ich weiß es
nicht. Ich glaube, es war
Eurosport. Dann haben wir da mitgespielt und waren eigentlich unterirdisch. Kann das sein? Wir waren doch ganz, ganz, ganz schlecht.
Waren wir? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir ein relativ cooles Geschenk bekommen haben dann irgendwann.
Ja, aber das kam ja aus dem Nichts. Also ich hatte nie das Gefühl, dass wir gut waren. Ich hatte das Gefühl, wir haben alles falsch gemacht, was man machen konnte. Und auf einmal war in der Post dann so ein, was war das, ein MP4-Player?
Das war ein MP4-Player damals, ja. Genau.
Was halt zu der damaligen Zeit einfach ungefähr das coolste Gerät war, besessen haben, überhaupt.
Konnte Videos abspielen und sowas, ja.
Das war
also so schlecht können wir nicht gewesen sein. Wir hatten damals definitiv die Elfenbeinküste als Aktie quasi. Und die haben ziemlich gerockt. Ich weiß aber auch nicht, für was wir diesen Preis bekommen haben. Haben wir das jemals hinterfragt? Wir haben das einfach bekommen. Und da stand dann irgendeine Art Gruß dabei oder Glückwunsch zum Sieg, zum Tagessieg oder Wochensieg oder was auch immer.
Irgendwas haben wir gewonnen.
Ja.
Vielleicht größten Wertverlust von allen Aktien.
Trostpreis.
Geschichte des Spiels.
Das war übrigens die einzige Sache, glaube ich, die ich je gewonnen habe. Also quasi, wo man bei solchen Managerspielen oder wie auch immer man das bezeichnen könnte.
Bei Preisausschreiben.
Preisausschreiben, genau.
Könntest ja schauen, ob du das zum Beruf machen möchtest, vielleicht irgendwann, dass du dich nur noch von Preisausschreiben und Rubbellosen und so,
ja,
weil
so
da musst du wieder Geld verzahlen. Da gibt es Leute, die ja, glaube ich, davon ihr Leben fristen oder damit ihr Leben fristen. Aber kann auch sein, dass das Gerüchte sind. Das soll auch wirklich nicht unser Thema sein, würde ich sagen.
Nee, ich glaube.
Wir wollen noch nicht dafür sorgen, dass das Leute machen.
Das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Ich glaube auch, im Hinblick auf dein Spiel in 2 Tagen. Und bei dir ist ja schon ein bisschen später, sollten wir dich ins Bett gehen lassen. Und damit du schön erholt bist, damit du Heiko Paroli bieten kannst und nicht von Frankie irgendwie weggeschubst wirst.
Ja, da muss man tatsächlich aufpassen. Der ist nicht ganz so groß, aber der ist so bullig. Da muss man den Körper erstmal reinbringen.
Ja. Genau. Dementsprechend sage ich vielen Dank dir für die späte Arbeitszeit.
Wir haben dieses kleine Sommerloch gut gefüllt, würde ich sagen, was der Sport momentan hat.
Sehr gut gemacht, sehr, sehr gut.
Viele aktuelle Ereignisse gibt es nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht sogar.
So wie bisher immer. Ist nicht so schwierig bei 3 von 3, aber...
Ist ja fast wie deine DFB-Pokalquote.
Fast wie deine DFB-Pokalquote. Nicht schlecht. Das ist Klammer zu dadurch. Ja? Lange den vorbereitet.
Den wirst du noch öfter hören, auf jeden Fall.
Gut, Bruderherz. Dann haust du mal rein. Viel Glück am Freitag.
Dir wünsche ich einen ganz tollen Tag jetzt. Danke. Der geht ja jetzt erst los.
Danke.
Und genau, und das nächste Mal hören wir uns dann mit unter anderem dem Ergebnis der Pokalrunde. Und vielleicht ist bis dahin auch irgendwas in der Welt des Sports noch passiert, dass wir uns nicht 45 Minuten lang über
Managerspiele unterhalten.
Über unsere privaten, unsere privaten Späße und Zeitvertreibe unterhalten müssen.
Das werden wir sehen.
Eine Sache möchte ich abschließend noch sagen. Ja. Ich finde es tatsächlich, also das kommt ja, glaube ich, mehr bei mir an als bei dir, über Social Media und so. Die Resonanz finde ich sehr cool. Es gibt die Leute, die eben Vorschläge machen, die mal was kritisieren. Das finde ich, macht richtig Spaß zu lesen. Und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen.
Na, also.
In guter alter Podcast-Tradition, weil ich glaube, kein Podcast jemals hat das nicht getan.
Das stimmt, das stimmt.
Du aber kannst mir macht ja auch viel mehr Spaß so.
Ich meine, du kriegst ja das Feedback. Ich würde irgendwie so eine Zusammenstellung oder sowas. Kannst du das irgendwie arrangieren, dass ich sowas auch bekomme?
Feedback? Ja, natürlich.
Ich meine, ich kann natürlich Beispiel, auch, wobei ich könnte ja auch schauen.
Könntest du auch, aber das meiste wird wahrscheinlich dann eher erstmal hier an Instagram oder Twitter bei mir geleitet. Stimmt. Zum Beispiel die Idee mit den Sportbüchern habe ich ja auch von einem bei Twitter geklaut. Was heißt geklaut? Er hat es geschrieben und ich habe seinen Befehl umgesetzt.
Also schön.
So kann man es formulieren.
Ja, also von daher immer offen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ich habe auch ein engerer Freund hat auch gesagt, hey, wie wär's mal mit Sportfilmen? Das kommt definitiv auch irgendwann mal. Also da sind doch die ist das Regal noch relativ offen.
Ja, da können wir noch sehr, sehr viel unterbringen. Und das mal werden wir auch tun in der Zukunft.
Yes.
Yes, Alter.
Gut, Bruderherz, so, final nun. Ich wünsche eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer, die es auch so lange durchgestanden haben.
Und wieder mal bis zur nächsten Aufnahme.
Ciao.
Ciao.